Ein Neuanfang muss nicht immer was Positives bedeuten. Unser Gast Janet macht uns das Fenster auf in die Gefühlswelt einer Mutter, deren Sohn sich das Leben nimmt. Weil die Aufnahme so intensiv war, haben wir sie in drei Teile aufgeteilt. In Folge 1 erzählt sie uns, wie ihr Sohn mit 13 Jahren in einer Gang landet und kriminell wird. Er probiert illegale Drogen und fängt an zu klauen. Als er merkt, dass das Gangsterleben nicht zu ihm passt, kommt er nicht mehr aus dem Milieu raus. Das alles, während Corona-Lockdowns für Sonderbedingungen sorgen und sich die Familie vom Vater trennt. Aus dem bis dato guten Schüler und Sportler wird ein Junge, der sich verschließt und anfängt, sich zu ritzen. Janet liefert die Sicht einer Mutter, die versucht, ihm zu helfen und an den unterschiedlichsten Stellen scheitert. Allen Bemühungen zum Trotz landet er schließlich im Knast. Die Geschichte ist heftig. Für alle, die da ein Thema offen haben könnten, gilt wie immer: Hört die Folge gern mit jemandem, dem ihr vertraut, skippt oder besprecht sie im Nachgang. Janet hat Hilfe bei den Sichtweisen gefunden. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Teil 2 und 3 gibt es dann in den kommenden beiden Wochen.
Für mich die Veränderung fand eigentlich ganz intensiv statt, als ich gemerkt habe, er zieht sich zurück. Also er zieht sich mental zurück. Diese Momente des Schwachseins hat er aber bei mir rausgelassen. Also er hat mir gesagt, es tut mir weh. Aber nach außen war er der Harte. Ja. Du wünschst dir alles, nur nicht einen Einschluss deines Kindes. Aber ich wusste, mein Sohn überlebt das Ganze hier nicht.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen zu GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin.
Hallo.
Ja, hallo, hast du physisch schlecht angesprochen?
Sofort.
Okay, dann die Herrin.
Die Herrin Nina Workhardt sitzt hier am Tisch mit meinen geschätzten Kollegen und einem Gast. Ich freue mich so sehr. Ich bin Domina seit vielen, vielen Jahren schon, fast eine Dekade lang, und darf hier darüber sprechen, wie so mein Alltag aussieht, was für Fallstricke es gibt und wie es mir geht.
Und du siehst glänzend aus und bist gut gelaunt. Das ist Wahnsinn.
Vielen Dank.
Wahnsinn. Wie eine Sommerbrise.
Wie sieht eine Sommerbrise aus, Digga?
So wie Nina Workhardt.
So wie Nina Workhardt. Und jetzt kommen wir zu einem hübschen Herbststurm. Roman Lemke mir gegenüber.
Ja, ja, also nachher wird es auf jeden Fall
stürmisch.
Sehr windig. Hi, Roman Lemke, Ex-Junkie in der Runde, aber eigentlich eher Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz. Ich habe mir zur Mission gemacht, das in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, so wie wir alle unsere Themen in die Mitte der Gesellschaft rücken. Denn ja, wir geben Leuten eine Stimme, die sie eigentlich nicht selbst haben, und das ist das Besondere an diesem Projekt, und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Hi.
Und du siehst auch toll aus. Muss ich jetzt auch an der Stelle mal sagen. Richtig cooles Shirt. Ja. We are all mad here.
Mit der Grinsekatze.
Die Grinsekatze.
Jawohl. Jo, und wir sind nicht allein heute.
Eh nicht, aber heute noch weniger.
Denn wir haben eine Gästin, Janet.
Hi.
Toll, dass du da bist. Ich habe dich beim Abendessen kennengelernt.
Eine von vielen waren wir an dem Abend.
Wir haben uns im Rahmen von dem Sichtweisen-Abendessen kennengelernt. Und zwar haben wir...
Angehörigen treffen, ja.
Deren Angehörige im Gefängnis sitzen.
Mhm.
Und dort haben wir uns kennengelernt.
Ja, ganz genau.
Also ich sag's euch heute, wir sind zwar gut gelaunt, aber heute wird es nicht einfach.
Mhm. Absolut.
So ein bisschen im Vorfeld haben wir uns ja schon den roten Faden mal angeguckt, und man kann es fast gar nicht glauben, was wir gleich für eine Geschichte hören werden, wenn man dich so sieht. Also ich habe ja das Glück, dass du mir gegenüber sitzt, und du hast so eine tolle Ausstrahlung, du bist so eine Energiebombe, und ich kenne dich jetzt seit 7 Minuten oder so, also ich bin ganz gespannt.
Wir sind ja gerade in den Interimsfolgen, das heißt in Zwischenfolgen zwischen Staffel 3 und 4, und das Thema heißt Neuanfänge. Und als wir überlegt haben, wen wir einladen können, bist du mir eingefallen. Und wir haben kurz miteinander gesprochen. Hat so meine Perspektive auf, ich saß so da, habe versucht, positive Neuanfänge rauszuschreiben. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das Thema passt. Ich glaube, irgendwie passt. Was empfindest du dazu? Und dann warst du die Erste, die zu mir in diesem Zusammenhang gesagt hat, Neuanfänge müssen ja nicht immer was Positives sein. Und ich so, wow. Und dann war mir ganz anders. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, gerne. Also, ich bin Janet, bin 45 Jahre jung und bin zweifache Mama.
Erwähnenswert wäre noch, dass ich gebürtige Eritreerin bin, bin aber schon mit knapp 5 Jahren nach Deutschland mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern hier angekommen. Genau. Und zum Thema Neuanfang, genau als ich die Nachricht erhalten habe, habe ich tatsächlich überhaupt keine Sekunde drüber nachgedacht, ob das ein Neuanfang ist, weil es ist definitiv ein Neuanfang, ein negativer, erzwungener Neuanfang. Und von daher habe ich mich eigentlich hier schon richtig gesehen bei euch.
Ja, also falls ihr es im Hintergrund knistern, rauschen oder jaulen hört. Und zwar ist Lilly auch noch dabei. Maximilian Pollux, Ex-Gangster, Hund. Die therapieren sich gegenseitig.
Der hat gerade Teppich hochhustet.
Lilly hat versucht, einen Teppich zu zerlegen. Seid bitte nachsichtig, wenn da ein paar Geräusche ins Mikro gehechelt werden.
Genau, das bin dann wieder ich.
Richtig.
Okay, wo fangen wir an? Wir haben gesagt,
Anfang.
Angehörigengruppe für Menschen, die Angehörige haben, die in Haft sitzen. Aber vielleicht von mir ganz kurz, warum haben wir das gemacht? Wir haben gesehen, also was gibt es im Bereich Kriminalität? Es gibt Opferhilfe und das ist auch richtig und wichtig. Das ist auch das Erste, was mir einfällt. Wenn ich irgendwas kreieren will, was mit Verbrechen zu tun hat, dann sollte das eine Gruppe sein, die sich um Opfer kümmert, um Angehörige von Opfern. Und dann für mich als ehemaligen Täter, es ist eine Sache, die mir aufgefallen ist damals, als ich die erste Hausdurchsuchung hatte. Ich komme nicht aus einer Familie von Kriminellen, also meine Mutter hatte keine Ahnung. Für sie war das das erste Mal, dass sie mit sowas konfrontiert war. Und ich wusste, keiner hat ihr damals geholfen. Also keiner hat ihr gesagt, okay, ihr Sohn wurde jetzt gerade verhaftet, das und das sollten sie als nächstes tun. Mhm. Oder er ist vielleicht sogar wirklich im Gefängnis. Das und das tun sie als nächstes. Und ich habe da oft die Geschichte erzählt, wie meine Mutter versucht hat, hat sie einen Anzug für mich gekauft, Schuhe für mich gekauft und hat die zum Gefängnis gebracht, weil sie wusste, ich brauche die für die Verhandlung. Sie wollte, dass ich ordentlich aussehe und ist da hingefahren, irgendwie eine Stunde oder 1,5 Stunden an dieses Gefängnis, wollte den Anzug abgeben und der Beamte hat sie ausgelacht. Wie sehe ich aus wie eine Wäscherei oder was? Denken Sie, ich nehme den Schrott jetzt an. Dann können Sie einen Antrag schreiben über den Anwalt und dann können Sie das irgendwie klären. Aber ich nehme es sicher nicht. Und das hat meine Mama gesagt, das war das erste Mal, dass sie im Auto geweint hat dann. Also nicht die Verhaftung, nicht die Tat, nicht die, sondern dieser Moment zu verstehen, ich kann nicht mal einen Anzug bringen. Und deswegen war für mich klar, wenn ich entlassen werde, möchte ich das ändern. Ich möchte eine Anlaufstelle für Angehörige von Kriminellen, von Tätern oder vermeintlichen Tätern. Weil die können gar nichts dafür. Mhm. Die sind in so vielen Fällen Unschuldige, die auch Opfer oder Geschädigte dieser Täter sind. Oder des Staats, wie man es sehen will. Meistens von beiden Seiten. Mhm. Genau. Und deswegen haben wir diese Gruppe gegründet. Die läuft ehrenamtlich, die machen wir und du hast dich dort gemeldet.
Jetzt würde ich gerne verstehen, bevor du dich gemeldet hast bei den Sichtweisen, bist du auf Herausforderungen getroffen? War das für dich einfach, so eine Gruppe zu finden? Wie war der Weg hin zu dieser Angehörigengruppe?
Also einfach ist anders, definitiv, weil du in der Situation als Mutter von einem straffälligen jungen Mann erstmal mit der Hürde an sich, dass er straffällig ist, davor stehst, klarkommen musst, um zu verstehen, was passiert hier überhaupt, bis du überhaupt auf den Gedanken kommst oder dieses Gefühl hast, ich bin alleine. Es trifft sonst niemanden. Und ich wollte aus diesem Alleinsein raus. Also ich wusste, wie man mit Anwälten telefoniert, ich musste mich da reinarbeiten, ich wusste, was eine Pflichtverteidigerin, also ich habe mich in die Sachen, die ich einarbeiten konnte, habe ich mich eingearbeitet. Aber dann gab es die emotionale Seite. Die emotionale Seite, wenn du abends zu Hause sitzt und denkst, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Also mich verfolgt mit allem, was mit David zusammenhängt. Ich bin alleine. Warum fühle ich mich auch so schlecht? Also warum fühle ich mich als Versagerin? Was mache ich mit der kleinen Schwester? Wie gehe ich damit um? Und ich stand vor Dingen, die ich nicht beantworten konnte. Und habe dann angefangen zu suchen und bin tatsächlich erstmal nicht fündig geworden. Mhm. Weil ich natürlich jetzt irgendwas wollte, wo ich hingehen kann, wo ich irgendwo klopfen kann und sagen kann, helft mir. Also ich habe einen jungen Mann, der ist 14, ich habe eine Tochter, ich stecke mitten in der Ausbildung, es passiert so viel, aber bitte helft mir, wie gehe ich mit der Situation um? Geschweige denn, was ein Haftbefehl ist.
Deswegen habe ich die Frage gestellt, ja. Weil Angehörige, die werden ja von 0 auf 100 in eine Situation reingeschubst. Ja. Die haben keine Zeit, sich vorzubereiten. Ja. Und dann sieht das Hilfeangebot gar nicht mal so rosig aus.
Nee. Du bist auch als Angehörige in der ersten Phase gar nicht auf dich fokussiert, sondern du bist erstmal dabei, Hilfe für das Kind zu suchen, weil du natürlich aus der Situation raus möchtest. Also deine Empfindungen kommen tatsächlich erst, wenn das Ganze sich eingesetzt hat, wenn du weißt, okay, das sind jetzt die Fakten, mit dem muss ich umgehen. Aber davor ist dein Fokus nur, welchen Anwalt suche ich, was muss ich beantragen, welche Hilfen kann ich in Anspruch nehmen. Also du selber als Angehörige nimmst dich selber nicht so wichtig.
Als Mutter wahrscheinlich sowieso überhaupt schon nicht. Ja, Mütter sind ja dafür bekannt, dass sie sich aufopfern für ihre Kinder. Und wenn dann noch so Extremsituationen entstehen, vergisst man sich verständlicherweise komplett selbst und achtet auch gar nicht auf seine eigene Energie und Kraft, die man viel dringender bräuchte in so einem Moment, kann ich mir vorstellen. Und als extrem belastend stelle ich mir auch gerade diese Ungewissheit vor und die Angst, etwas zu übersehen oder eine Informationsquelle nicht zu finden, die man dringend bräuchte.
Richtig, weil du, also ich kann nur aus meinem Leben sprechen, ich hatte bis dahin das Wort Polizei als Schriftzug aus dem Auto. Mhm. Und das war's. Mhm. So. Und alles andere lief bis dato mit Hürden, aber kontrollierbare Hürden. Aber ich hatte nichts mit dem Gesetz zu tun. Ich habe 5 Geschwister, die auch nichts mit dem Gesetz zu tun haben. Wir haben so ganz straight langweilige Leben. Und dann kommt mein Sohn, der eigentlich auch aus einem ganz, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Leben kommt. Und jetzt sehe ich mich mit kriminellen Jugendlichen diskutieren, mit Drogen in Kontakt kommen. Bis dato war, ich sage jetzt mal, die Droge Alkohol, die gesellschaftlich anerkannt, ein Glas Rotwein getrunken. Aber das war's dann auch schon. Das heißt, du bist natürlich nicht in der Lage zu verstehen, was passiert hier überhaupt gerade.
Und ich glaube, das ist was viele, wenn sie von außen drauf schauen, also wir wissen, ein krimineller Jugendlicher, das gehört zu den Leuten, denen du keine Lobby gibst. Vor allem, wenn sie noch aus einem halbwegs anständigen Elternhaus kommen, dann gibt es überhaupt kein Verständnis dafür. Und dann hast du auch das Problem, dass du selbst in deinem eigenen Umfeld, das du dir ja eigentlich jahrelang aufgebaut und gepflegt hast und wo du dich dran hättest wenden können, wenn du, weiß ich nicht, einen Job verloren hättest oder bei dir eingebrochen worden wäre, plötzlich wird's mau, an wen wendest du dich? Mit wem redest du? Wer versteht dich? Verstehen ist ja, das wäre schon schön, aber helfen kann dir erst recht keiner. Also ich erzähle da auch immer, dass ich das zu meiner Mom, dass ich das später erfahren habe, dass die wirklich alles jedem erzählt, diese Sache vielen Leuten nicht erzählt hat. Was ich so krass finde, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie die irgendwas für sich behält.
Aber ich habe jetzt schon mal 2 Sachen rausgehört. Wir reden über illegale Substanzen. Und wir reden über Einbrüche anscheinend.
Nee, Einbrüche, glaube ich, ist immer... Aber illegale Substanzen kannst du, wenn du krimineller oder delinquenter staffeliger Jugendlicher hast. Mir ist in den ganzen Jahren eigentlich keiner untergekommen, bei denen nicht dann auch illegale Substanzen dabei waren. Also irgendwo.
Also er hat Haschisch konsumiert für eine ganz, ganz kurze Zeit. Das war dieses Thema illegale Substanzen und räuberische Erpressung hatten wir mit dabei. Und Diebstähle, Ladendiebstähle,
Und in welchem Alter war er da?
13.
Also der Klassiker eigentlich.
Genau.
Also, es ging los, genau.
Genau, mit 13.
Meine Geschichte 1 zu 1.
Genau, mit 13 fing es an und es passierte nichts. Mhm. Nichts.
Wie meinst du das?
Nichts. Irgendwann habe ich auch erfahren müssen, dass die mit 13 noch nicht strafmündig sind. Mhm. Also die können 1 Jahr lang das Konstrukt aufbauen. Und zwar intensiv. Also alles, was du in diesem Jahr versuchst, auf die Bahn wieder zurückzubringen.
Als Mutter wahrscheinlich.
Ja. Du kämpfst völlig alleine. Also du schlägst mit so einem Schwert durch den Urwald und kommst aber nirgendwo an, weil sie wissen es.
Also die Kinder meinst du?
Die Kinder, genau. Also er hat es mir auch ganz klar gesagt, ich höre auf mit 14, Mama. Also ich mit 14 bin ich durch, ne? Aber da war er schon so tief drin, da gab es dann kein Aussteigen mehr. Mhm. Und
die Kleinen werden auch benutzt von den Älteren. Kann auch ein 18, 19, 17, ne?
Aber das habe ich erst viel, viel später erfahren. Auch von 20, 25-Jährigen. Also ich stand mit diesen Jungs wirklich Gesicht an Gesicht. Das waren für die mit 13 auch die Macher.
Ja, Vorbilder irgendwo.
Also
auch.
Genau, Vorbilder. Und David hat nach Vorbilder gesucht, ganz instinktiv. Mhm. Und eine Gang gibt natürlich einem jungen Menschen in so einer Situation unglaublich viel Halt, Struktur, Verlässlichkeit und vielleicht auch Dinge, die er emotional für sich sucht. Also sie gibt ihm ja was zurück.
Das Ding ist, also das ist eine ganz natürliche Entwicklung leider, dass dann Ältere, die müssen jetzt noch nicht 25 sein, es kann auch ein 17, ne, der jetzt aber sagt halt, hey, wenn er meine Sachen trägt, passiert ihm nichts. Wenn er mich nicht verrät. So, ne? Was nämlich, das muss man auch wieder dazu sagen, weil ganz viele 13-Jährige machen halt auch super schnell eine Aussage, wenn du sie kontrollierst. Und trotzdem werden die dann als Läufer benutzt oder halt überhaupt so ein bisschen unter die Fittiche genommen, so gefühlt. Und dann hast du einen 13-Jährigen, der nach deutschem Strafrecht nicht bestraft werden kann. Also Strafmündigkeit beginnt mit 14, davor strafunmündig. Wir haben immer wieder Diskussionen über das Herabsetzen. Von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, ändert es aber nichts, weil wenn wir es auf 12 herabsetzen, dann werden halt 12-Jährige genommen. Wenn du es auf 11 herabsetzt, dann nimmst du halt einen 11-Jährigen und am Schluss hat es einen 8-Jährigen. Also wohin soll es führen? Aber ich verstehe trotzdem, dass die Diskussion da ist.
Ja. Ich höre die ganze Zeit Vergangenheitsform. Mhm. David war, sie haben, damals war. Wie ist denn heute?
David hat die Seite gewechselt. David ist, ich sage immer, auf eine andere Ebene. Er hat sich am 25. Mai 2023 das Leben genommen. In der U-Haft-Vermeidungsstelle hat er sich entschieden, dass er nicht mehr kann.
Magst du uns vielleicht so ein bisschen ein Bild geben? Was war David für ein Charakter? Wie war er so?
David war sehr fröhlicher. Immer ein Lachen. Unglaublich liebevoll. Bildhübscher junger Mann, hochintelligent, sehr, sehr familiär. Also er hat vor allem seine Schwester über alles geliebt. Er war aber auch ein sehr, sehr Neugieriger. Also er konnte mit einem, das ist so, nicht klarkommen. Also das hat ihn auch durch die ganze Kindergarten-Schulzeit alles geprägt, dieses erkläre es mir. Also er war sehr herausfordernd. Mit ihm konntest du wunderbar diskutieren, weil du wusstest, die Diskussion ist nicht sinnlos dahergetan, um sein Ziel zu erreichen, sondern er wollte wissen, warum. Unglaublich sportlich, Basketball, Volleyball, Klettern, Schach spielen, Skifahren. Also ganz ein lebendiger, junger Mann.
Wie alt war dein Sohn, als er sich das Leben genommen hat?
15.
Mit 15?
Mit 15, ja.
Du merkst so, wir sind alle...
Ja, also wenn ich einfach mal reinfrage, du sagst, mit 13 hat er Haschisch konsumiert und auch dieses Umfeld gewählt oder ist da reingekommen, was dann letztendlich schiefgegangen ist für ihn. Hast du das in diesen 2 Jahren mitbekommen oder hast du das alles erst im Nachhinein aufgearbeitet oder erfahren?
Ich war jeden Tag dabei. Jeden Tag. Ich habe jeden Tag begleitet, ich habe jede Polizeigespräche mit, ich habe auf dem Boden gesessen, habe Akten sortiert, ich habe psychologische Hilfen noch und nöcher beantragt. Also es war ein absolute 2 Jahre David pur. Also wirklich massivst, ohne Pause.
Ich würde es gern verstehen. So, ne? Also klar, Jugendliche brauchen einen Prozess, um Erwachsene zu werden. Sie müssen sich ausprobieren. Da gehört alles dazu. Da gehört es auch dazu, für manche den rechten Weg, wenn man den so überhaupt so nennen kann, zu verlassen. Aber ich würde es einfach immer als Ausprobieren bezeichnen. Und natürlich treffen junge Erwachsene und Jugendliche nicht immer die besten Entscheidungen. Das ist halt im Lernprozess so. Magst du uns da so ein bisschen abholen?
Gerne. Du, es fing, wie gesagt, an mit Kleinigkeiten. Unabhängig davon habe ich mich 2020 von meinem damaligen Mann getrennt, bin mit den Kindern quasi aus dem Haus raus und bin ausgezogen. 2 Wochen später war Lockdown. Genau. Und wir saßen dann zu dritt in unserer warmen Stube und saßen zu dritt im Homeoffice. Und David war bis dato, also man hat immer versucht, mir, ich sage mal ein Stück weit, also zu erklären, dass es mit ADHS zu tun hat, aber es haben ganz viele Dinge gegen ADHS, auch viele Ärzte, also sie waren sich so uneinig, was David anbelangt. Auf der einen Seite musste er sehr strukturiert laufen, das heißt, sein Tagesablauf war sehr, sehr geplant, es hat keine Ruhezeiten gefordert oder mir erlaubt, sondern er war vom Sport und Schule und Hobbys, das musste alles vorgetaktet sein. Und auf der anderen Seite konnte er aber stundenlang in der Bücherei sitzen, bis ich dann anrufen musste dort und sagen musste, könnt ihr bitte das Kind jetzt nach Hause schicken zum Abendessen?
Also wenn ich beides höre und das als selbst ADHSler beurteilen darf, spricht beides nicht gegen ADHS.
Absolut nicht, aber ich war fremd in dem Thema. Der eine Arzt hat gesagt, das ist ADHS, definitiv. Der andere hat gesagt, nee, dann würde er nie Bücher lesen, dann würde er nie konzentriert irgendwie Dinge tun, die er tut. Also ich, mit allen Aussagen, die ich getätigt habe, war das Kind so verloren.
Liegt natürlich auch daran, dass die Ärzte auch oft keine Ahnung haben. Aber du bist auch jemand, der hätte, wenn du mehr Zeit gehabt hättest, ihr hättet den Experten gefunden, richtig, der ihn richtig diagnostiziert hat. Aber du hattest keine Zeit. Und man muss auch sagen, dass ein 13-Jähriger sehr verschiedenartige Dinge zeigt, auch in der Diagnostik. Also das kann so ruhig sein, dass der an einem Tag die ganzen Sachen zeigt und am nächsten Tag wieder nicht.
Ja, du, also dieses Argument mit dem Lesen ist ja gar kein Argument, weil wenn ADHSler an etwas interessiert sind, dann junken die sich da rein. So. Und dann, wenn es ein Buch ist, dann lese ich, also ich nicht, aber andere lesen dir so ein Buch an zwei Tagen.
Ja, und so war er auch. Er konnte, wenn er Interesse für etwas hatte, dann hat er auch nicht locker gelassen, bis er das testen durfte oder bis er sich fokussierter drauf. Und von daher war dieses Thema ADHS, ich hatte es im Blick, aber dass ich gesagt habe, ich muss ihn dann einfach sportlich, ich muss ihn so auspowern, dass seine Kraft, die er anderweitig hat, das ging halt, wie gesagt, bis 2020.
Und jetzt nimmst du ihm, also was heißt du, Corona nimmt ihm die komplette Struktur weg. Alles. Er kann sich nicht mehr auspowern.
Gar nichts. Wir können gar nichts mehr. Wir können nur noch da sitzen und unser Homeoffice versuchen und versuchen, 5-mal am Tag durch den Wald zu laufen. Und damit ist die Grenze erreicht.
Und kurz zuvor ist ja dann für einen Jugendlichen das Familiensystem auch noch ein bisschen destabilisiert worden.
Ja, richtig.
Wie hat er sich zu der Zeit verändert?
Am Anfang gar nicht, weil für ihn war die Trennung sehr, sehr erleichternd. Also für ihn kam sie richtig, für ihn war sie sehr, sehr dringend und auch notwendig. Von daher war dieser Einschnitt nicht der ausschlaggebende Punkt. Für ihn war dieses Corona und dieses Soziale eher schlimmer als das, warum wir überhaupt da sind, wo wir sind. Verändert hat sich's. Ab dem Moment, wo er im Homeoffice war, habe ich die Kontrolle über das Thema Medien verloren. Das heißt, der Zugang zu den Medien wurde mir erleichtert oder ihm erleichtert. Die Zeiten wurden erleichtert. Der Kontakt nach außen wurde. Also ich kam gar nicht so schnell hinterher, wie er das Thema Medien von jetzt auf nachher von 0 auf 100 hochgeschossen ist. Mhm. Also er kannte vorher keine Medien. Er kannte natürlich Medien, aber es war sehr kontrolliert. Er wusste seine Zeiten.
Da würde ich aber auch dazu sagen, dass das auch mit dem Alter zusammenhängt. Also die zwei Sachen fallen zusammen. Mhm. Ne? Einmal diese Corona-Situation, aber auch das Alter, weil das ist einfach so, dass du, wenn du mit 11 noch komplett kontrollierst, ne? Und mit 12 wird es schon weniger und mit 14 hast du die Kontrolle verloren. Mhm. Also der hat ein Smartphone und dann benutzt und er ist länger wach als du. Und du
am Ende geht es ja auch gar nicht um Kontrolle.
Nee. Genau, also, mit Kontrolle ist vielleicht Überblick oder Oversight, so dieses, dass ich sehen kann, was macht er denn eigentlich? Das wird dann
das geht über Nacht mittlerweile. Das geht über Nacht. Die sind über Nacht, sind die nicht mehr die du gestern Abend ins Bett gebracht hast. Also das war mir soweit bewusst. Wir waren trotzdem im Kontext und für mich die Veränderung fand eigentlich ganz intensiv statt, als ich gemerkt habe, er zieht sich zurück. Also er zieht sich mental zurück. Und es wurde immer düsterer. Also ich hatte immer das Gefühl, ich komm emotional nicht mehr an ihn ran. Und er war bis dato eigentlich ein sehr offener Mensch, hat mir unglaublich viel kommunikativ, mir immer alles erzählt, da war ich, mit dem habe ich getroffen. Und irgendwie wurde es immer weniger. Mit wem schreibst du? Ja, du einfach so.
Kollegen.
Genau. Aber auch da, jetzt sind wir drei, sind jetzt keine Eltern, aber ich frage jetzt einfach die Steffi kurz, so, du hast eine Tochter, die, ist das nicht fast auch normal? Steffi nickt. Ich glaube nämlich, dass es ist natürlich in dem Kontext, in dem wir es heute haben, ne, haben wir diesen Blick mit dieser düsteren Brille des Endes so drauf. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gehört haben, werden die allermeisten Eltern erleben mit ihren Teenagern. Es gibt so dieses Ding, also da, beim einen ist es, da war es das nicht mehr kuscheln. Der Sohn wollte plötzlich nicht mehr umarmt. Er so, hey, okay, Faust dem Vater. So,
ja, es ist natürlich noch ein Unterschied, ob jemand von einem Tag auf den anderen nicht mehr fröhlich ist. Und vielleicht nur nicht dir gegenüber als Elternteil, aber auch den Freunden nicht mehr gegenüber, sondern komplett düster ist. So.
Ja, richtig. Ja. Und ich habe auch tatsächlich dieses Düster, also wie gesagt, ich habe jetzt eine 11-jährige Maus, die sich jeden Tag wandelt. Und ich habe auch bei ihm. Aber du bist ja mit ihm bis dato ja jeden Tag zusammen. Also du weißt schon, welche Veränderung auf dich zukommt. Und ich sag auch mal, ich bin so reflektiert, dass ich mich selber als Jugendliche auch nicht vergessen habe. Mhm. Also ich weiß, wer ich war und ich weiß, wie katastrophal ich war und ich weiß, was für, also meine Mutter würde heute anders sprechen, aber ich habe das nicht vergessen gehabt. Also ich hatte meine Kinder immer so im Fokus, dass ich gesagt habe, Achtung, ich kenne die Phase. Mhm. Also, aber wir waren trotzdem im Kontext, auch wenn ich ihm gesagt habe, wenn die erste Zigarette kommt und sie wird kommen, mach sie nicht heimlich. Mhm. Leg's mir auf den Tisch und sag's mir. Also rede mit mir. Und er wusste es. Und es kam auch tatsächlich so. Er hatte die erste Zigarette und er kam und hat gesagt, Mama, was scheiße. Mhm. Das sage ich in Ordnung. Aber lass uns in Kontakt bleiben. Also es war immer ein sehr, sehr offenes und sehr ehrliches Miteinander. Und ich war auch nicht die Mutter, die gesagt hat, haben wir nie gemacht. Mhm. Haben wir überhaupt nie gemacht. Gab's in unserer Jugend nicht. Wir sind total geradeaus gelaufen. War ich nie die Mutter. Sondern sie wussten, ich habe meine Fehler, ich habe meine Struggles, die ich habe. Und von daher wussten sie, wo er. Aber er wurde, wie gesagt, dunkel. Und das siehst du an den Augen. Mhm. Das siehst du an den Dingen, die er normalerweise für sich auch mit Freude macht. Gab es keine Freude mehr. Und ich habe im November 2020, also quasi fast ein halbes Jahr nach dem Auszug, gemerkt, es entwickelt sich in eine Richtung, wo ich nicht mehr rankomme als Mutter.
Mhm. Woran hast du es im November gemerkt? Du weißt den Zeitpunkt zu genau, deswegen ist sicher irgendwas vorgefallen.
Ja, er hat abends das Haus verlassen und hat gesagt, ich gehe spazieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gehst du alleine? Und dann hat er gesagt, ja. Mhm. Und an dieser Stimme, wie er sagte, ja, war mir klar, ihm geht's beschissen. Ihm geht's richtig, richtig beschissen. Und ich wusste ja auch, dass er bis zu dem Moment des Auszugs ja auch keine leichte Kindheit hatte. Mhm. Also diese Phase habe ich ja nicht abgetan. Und ich wusste, irgendwann kommt die Verarbeitung. Aber ich wollte uns erstmal die Ruhe gönnen des Auszugs, die Ruhe des, wir sind jetzt da, wo wir sind. Also wir sind safe. Mhm. Aber er ist gegangen an dem Abend und war, wie gesagt, traurig. Mhm. Und da war der erste Moment, wo ich wusste, er verarbeitet etwas. Es bricht irgendwas aus ihm raus. Mhm. Und er kommt mit dieser neuen Situation aktuell nicht klar. Und deswegen ist mir der November so hängen geblieben.
Genau. Gab's Gewalt durch den Vater, also vor dem Auszug? Oder also physische, psychische?
Ich sag's mal so in Davids Worten. Die Schläge haben lange nicht so wehgetan wie die Worte. Mhm.
Also es war eine missbräuchliche...
Ja, absolut. Körperliche Gewalt, aber wie gesagt, die emotionale Gewalt, die war...
Darf ich fragen, du hast eben gesagt, dein ehemaliger Mann, ist das der Vater von David und deiner Tochter?
Ja, okay. Es ist der Vater von beiden Kindern.
Dann erstmal Gratulation zur Trennung.
Ja.
Sehr, sehr gut. Ja. Ne? Wir haben... supporten jetzt zu 100%, wenn ihr in der Beziehung seid, die euch nicht gut tut. Wir wissen alle, wie schwierig es ist. Mhm. Gut, dass du den Weg gemacht hast. Ich habe gerade mich so auch wieder an mich erinnert, weil bei mir war es ja mit 13 angefangen und es wurde düster. Und woran man es auch so ein bisschen sehen kann, weil du auch Medien gesagt hast, natürlich, damals gab es noch nicht das Internet so richtig, aber die Dinge, die man konsumiert hat, haben sich trotzdem geändert von, weiß ich nicht, einer coolen...
Von so einem Ups.
Oder Zeichentrickserien, He-Man, Thundercats, keine Ahnung.
Auf einmal liegt die Grow bei mir und ich lese nichts anderes.
Man interessiert sich auch wirklich dann für Filme ab 18, also blutige Filme oder sowas, ne? Oder wie Gewalt, ne? Solche Sachen, Gangstersachen. Dann kommt dazu diese Suche nach dem Vorbild, ne? Dann ein männliches Vorbild. Du versuchst jetzt deine eigene Männlichkeit irgendwie zu entdecken, Hormone kommen. Und jetzt hast du jemanden, der 19, 20 ist und also gangstermäßig unterwegs ist. Und das ist einfach super anziehend. Ja. Das ist super anziehend. Die sehen ja aus, als hätten sie alles. Die sind schon düster, die sind hart, die Narben sind da. Und jetzt orientieren sie sich daran. Und dann kommen die ersten Straftaten. Weil dann kommt es so, wie kann ich meine Männlichkeit denn beweisen? Man hat überhaupt nichts gelernt, man weiß es nicht. Die ganze Gesellschaft zeigt einem, ja, du musst was haben, du musst irgendwie was über materielle Dinge dich vielleicht definieren. Mhm. Und dann fängt man an zu klauen. War es so?
Kommt ungefähr hin. Beim David war es noch erschwerend, kam hinzu, dass er trotz seinem aktiven Leben ein Einzelgänger war. Mhm. Also er war jetzt kein Geselliger, der sich damit, also Freundschaften waren für ihn eine und dann Fokus drauf. Mhm. Also er war keiner, der sich mit 27 Menschen draußen getroffen hat und gesagt hat, hier, kannte er auch nicht. Und wie gesagt, die Straße war für ihn auch nicht gegeben. Sein Leben war so sortiert, dass er gar nicht den Drang hatte, sinnlos draußen zu sein. Aber was bei ihm der Knackpunkt war, war dieses Identität. Mhm. wer bin ich? Also er hatte auch diese dunkle Hautfarbe wie ich und ein bisschen heller. Aber er hatte dann diesen Moment, auch was auch total typisch ist, diese Identitätsfrage. Aber trotzdem war sie bei ihm noch erschwert, so in welche Richtung sehe ich mich überhaupt? Bin ich eher so der coole Afrikaner oder bin ich, ne? Wer bin ich? Du bist auch mit 13 in keinster Weise in der Lage, jemand Fremden vor allem ein Bild von dir zu vermitteln, von deinen Emotionen, was du selber noch gar nicht erforscht hast und noch gar nicht weißt, wer bin ich. Und dann kamen diese Älteren und zu denen hatte er tatsächlich ein ganz, ganz liebevolles, also er hat sie wirklich liebevoll gesehen, weil sie ihm etwas gegeben haben und zwar musste er nichts beweisen.
Da war er dann jemand.
Er war dann jemand. Er musste sich nur insofern beweisen, dass er sein altes, sortiertes Leben abstreift und in das Neue eintaucht. Mhm. Also er hat nichts klauen müssen, weil ihm irgendwelche Schuhe gefehlt haben. Er wusste, er hat sein Taschengeld, also er musste es nicht klauen und er hatte auch die Sachen, die er geklaut hat, hat er nicht behalten. Mhm. Ich habe eine Situation, da habe ich ihn irgendwann gefragt, warum? Mhm. Also warum klaust du Schuhe? Warum muss ich zur Polizei für Schuhe, die wir schon zu Hause haben? Mhm. Und dann hat er gesagt, Ma, die haben gar nichts. Er hat es gebraucht. Mhm. Und ich kann ihnen was Gutes tun. Und wenn ich erwischt werde, mir passiert doch nichts. Und da war mir klar, dass er eigentlich da völlig falsch ist. Also es ist nicht diese Liebe, nach der er eigentlich sucht.
Das Problem damit ist, dass Gutmütigkeit auf der Straße, du wirst zerfleischt.
Absolute Schwäche.
Frisst dich. Weil du hast halt mit Leuten zu tun, die nicht gutmütig sind.
Und die das sehr schnell aber wittern.
Sofort. Und da kommt dich Gutmütigkeit teuer zu stehen, früher oder später.
Du wirst geopfert wahrscheinlich sogar.
Naja, was heißt geopfert?
Du wirst manipuliert.
Ausgesaugt. Genau, du wirst regelrecht ausgesaugt. Der David ging irgendwann wirklich, er hat es auch gar nicht mit, er hat die Kontrolle verloren. Also er hat komplett die Kontrolle verloren. Er musste irgendwann Geld bringen. Wo soll er es herbringen? Also er musste mich beklauen. Ich musste einen Safe einbauen. Also es war immer er hat mein Auto genommen, damit sie fahren konnten. Also er hat es ihnen gebracht, mein Fahrzeug. Ist unglaublich, unglaublich. Aber wenn du ihm dann gesagt hast, sag die Namen. Also ich habe auch wieder eine Situation im Kopf, wo ein Polizist zu ihm gesagt hat, gib mir die Namen. Und dann hat er gesagt, niemals, niemals.
Das Problem an der Sache ist, und das ist ein Riesenproblem, das wir nicht nur mit straffälligen Jugendlichen, sondern eigentlich auch mit Erwachsenen haben, aber da geht's halt los, dass die Probleme, die er hat, ein Teil, nicht die psychischen und die identitären, sondern die tagesaktuellen, sind Dinge, über die er gar nicht sprechen darf. Wenn er nämlich sagt, habe ich 300 Euro Schulden, weil ich sollte Hasch verkaufen, hab's aber geraucht. Da habe ich das und der eine will, wenn er mich sieht, schlägt er mich, weil er sagt einfach, ich muss ihm 200 Euro geben oder was auch immer. Diese Dinge kann er ja gar nicht ausformulieren, weil er gefangen ist in diesem Schweigenkodex und weil es für manche Sachen dann auch schon wieder Ärger gibt, weil wir kommen ja jetzt auch in Richtung 14. Und das ist das größte Problem, was wir haben beim Erreichen der delinquenten Jugendlichen. Die Probleme, die ich habe, kann ich dir nicht sagen. Ja, und das behält man dann ja auch für sich so. Was soll ich meiner Mutter sagen? Ja, ich brauche 400 Euro, ich habe Schulden wegen Druck.
Ja. Manche Sachen sind ja so normal in deiner Lebensrealität, dass du gar nicht mehr checkst, dass das erwähnenswerte Sachen auch sind.
Das stimmt auch.
Also,
ja. Lilly war das.
Weißt du, wenn mich einer damals abgezogen hat oder wir Leute abgezogen haben, dann ist das ja gar nichts, was ich... Ich komme gar nicht auf die Idee, das zu erwähnen, weil das ist das Normalste der Welt.
Also unabhängig davon, dass wir in einem kleinen Ort wohnen, wo jeder jeden kommt, kommt noch erschwerend hinzu, wäre es für ihn auch nie in Frage gekommen, einen Namen herzugeben, weil das sind ja auch seine Freunde. Also er hat auch gesagt, Ma, warum willst du mich von meiner Familie trennen? Warum nimmst du mir jetzt die Familie oder die Freunde? Als ich dann interveniert habe, die Leute ausfindig gemacht habe, zu den Menschen nach Hause bin, geklingelt habe, die Eltern aufgerüttelt habe und gesagt habe, stopp, hier ist mein Sohn und macht ihr euers, aber... Also ich war der Störenfried. Ich habe einfach keine Ruhe gegeben. Und er hat dementsprechend gegen mich agiert. Also ich war dann das Hassobjekt.
Ja, kann ich nachvollziehen. In dem Alter findet man seine Eltern auch unglaublich peinlich. Und wenn du dann auch noch bei einer anderen Mutter klingelst, dann bist du natürlich der Buhmann oder die Buhfrau, weil du ihn blamierst. Mhm. Ja. Er ist doch jetzt ein Gangster.
Aber ein ganz, ganz entscheidender Satz gerade, finde ich, warum willst du mich von meiner Familie trennen? So Jugendliche, die auf der Suche nach Identität sind, suchen sich halt ihre eigene Familie. Das hat Max gemacht, das habe ich gemacht, das hat Nina gemacht. Das ist, die Gang ist dann so, das ist die Family, weil die alle ähnliche Schicksale haben und
Sich verstanden fühlt dort.
Genau, und man hält dann zusammen. So.
Ja.
Dabei kennt man sich erst 2 Wochen.
Das macht keinen Unterschied.
Das fühlt sich so lieb an. Außerdem klingt es so ein bisschen natürlich an der Stelle, also es ist jetzt reine Küchentischpsychologie, aber es klingt ein bisschen wie ein Stellvertreterkrieg trotz allem. Selbst wenn du deinen Vater loshaben willst, weil du weißt, der tut dir nicht gut. Weißt du, es kann einfach sein, so dass du dann im Kopf so dieses, halt anstatt dass du hier sagst, ey, wir haben unsere Familie zerrissen, dann jetzt ist da meine Familie. Weißt du, so ein bisschen dieses, fühlt sich ja ähnlich an.
Es gibt ja immer dieses innere Kind, was sich nach Liebe sehnt und von beiden Elternteilen nach Liebe sehnt, wenn man beide kennengelernt hat. Ja. So. Und wenn es nur von einer Seite kam, dann kannst du noch so sehr wissen, dass das ein Scheißverhältnis war, kannst noch so sehr sagen, hey, die psychische Gewalt hat mir viel mehr wehgetan als die Schläge. Aber da gibt es ein kleines Kind in dir drin, was sich nach Liebe sehnt von diesem Elternteil.
Das hat er bis zum Schluss nicht aufgegeben. Mhm. Er hat bis zum Schluss, also wenn mein Sohn gesagt hat, dieser Typ ist mir egal, hast du den Schmerz in der Aussage gespürt. Mhm. Du wusstest genau, dieser Typ ist ihm alles, aber nicht egal. Mhm. Er hat auch unglaublich lange gekämpft zu sein, wie er sein soll, damit er das kriegt, was er verdient hat. Aber David hat bis zum Schluss, also wirklich 14 Tage vor seinem Tod, um seinen Vater gekämpft, regelrecht einen Kampf geführt. Und diese Momente des Schwachseins hat er aber bei mir rausgelassen. Also er hat mir gesagt, es tut mir weh. Aber nach außen war er der Harte. Ja. Also wenn ich zu Psychologen bin und gesagt habe, Therapie, ich bin zu Kinder- und Jugendtherapeuten, ich bin in die Psychiatrie gegangen und habe ihn versucht einweisen zu lassen, weil irgendwann muss ja auch dieser Druck raus. Also was macht ein Jugendlicher in dem Alter? Er nimmt die Rasierklinge und schneidet sich die Oberarme auf. Und ich sag immer, er hat so laut um Hilfe geschrien und sieht mich irgendjemand. Aber du hast natürlich auch in Deutschland das Problem, dass du als Frau, die sich frisch getrennt hat und dann sagt, hört mal dahin, schaut mal dahin, musst du aufpassen, dass du nicht als rachsüchtige, frisch getrennte Ehefrau jetzt über den Vater herziehen willst. Und der David hat nicht den Mumm gehabt oder auch nicht die Worte gehabt in dem Alter zu sagen, ja, mir geht es schlecht. Aber das wurde von ihm erwartet. Also es wurde von ihm erwartet, wenn du Hilfe willst, rede.
Das war auch die schwierigste Zeit, so Corona, ne? Also muss man auch sagen, so, die haben alle irgendwie, Leute sind in Altersheim gestorben, ohne dass sie ihre Kinder rein, also sie besuchen durften. Weiß ich mal, was wir heute denken, so. Was haben wir denn da gemacht? So.
Auch Menschen sind depressiv geworden aufgrund nur von Corona-Lockdown-Problematik. Und dadurch haben ja auch diese ganzen Institutionen einfach einen Überlauf an Anfragen gehabt.
Ja, also es war eine schwierige Zeit.
Und auch nicht offen.
Ja.
Die waren einfach auch nicht da.
Ja, genau. Also alles, was körpernah war, das hat nicht stattgefunden. Ja. Ich habe zu der Zeit meine Therapie gemacht. Und da war Therapie wochenlang Feierabend, bis wir es dann über den Bildschirm gemacht haben.
Mir hat einmal eine Mitarbeiterin vom Jugendamt gesagt, vielleicht sollten Sie weniger tun.
Das sagt man
vielleicht
einer Mutter.
Vielleicht sollten Sie als Mutter weniger agil sein, weil dann ist der Staat gezwungen oder die Institutionen sind dann gezwungen, eigenmächtig zu entscheiden. Also die müssen dann nach einer Lösung suchen. Aber durch das, dass sie permanent rennen, Anträge stellen, Ärzte konsultieren, Therapeuten suchen, nehmen sie quasi den anderen die Arbeit weg. Also die sind ja gar nicht gezwungen zu handeln.
Aber man kann sich auch nicht drauf verlassen als Mutter. Ja, wie will man still sitzen und warten, dass die Institutionen irgendwie aktiv werden? Also genau. Ich glaube, keine Mutter der Welt könnte sich da zurücklehnen und erstmal abwarten.
Und er hat ja auch das Stigma des aus einem perfekten Haushalt kommenden jungen Mann. Ja. Also dem darf das gar nicht passieren. Also das ist, ich sage jetzt mal, ein übersättigter Krimineller. Mhm. Der hat ja gar keinen Anlass, kriminell zu sein.
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es daran liegt, dass sie jetzt gekämpft hat und dann die, die nicht kämpfen, schneller behandelt werden. Das stimmt nicht. Die werden beide nicht behandelt. Also Genau. Beide nicht. Es gibt dann die Fälle, wo man so sagt, okay, da hat jetzt keiner was gemacht. Dafür war aber der Junge halt so hardcore abgefuckt und er war vielleicht schon im System. Also wenn du schon im System Pflegefamilie bist, im System Betreuungsweisung, Erziehungsbeistandschaft, wenn eh schon keiner da ist, dann ist halt der Betreuer, der dir den Antrag stellt, dann kann schon sein, dass es schneller geht, als wenn es eine Mom ist, die gerade das System erst kennenlernt. Aber das ist nicht so, dass sie sich denken, ah ja, guck mal, sie hilft, dann helfen wir erst denen, die keinen haben. So, das wäre schön, so wäre fast sogar schön.
Wobei, ich weiß nicht, wenn ich gesagt hätte, ich schmeiß dich raus. Geh.
Dann kann sein, dass der, dass
ich
er
glaube,
halt,
dass da der Eingriff schneller passiert wäre, als wenn ich gesagt hätte, nachts um zwei, ich mach die Tür auf, komm nach Hause.
Ja, ja. Also aber ich dann glaube, hätte er gehen müssen.
Richtig.
Dann hätte er gehen müssen, genau. Oder die Polizei. Zum Beispiel, wenn die dich anrufen. Also meine Mama hat es zum Beispiel einmal gemacht, zum Beispiel so, nee, ich hole den nicht. Mhm. Ja, okay, was dann? Dann bleibst du halt erstmal da, so, aber dann bleibst du halt über Nacht bei der Polizei sozusagen, dann schläfst du auf der Bank so, weil in die Zelle wollen sie dich auch nicht packen. Und in der Früh würde dann jemand vom Jugendamt so informiert werden, aber normalerweise drängen die dann das darauf, dass du nach Hause bringst. Am Schluss bringen sie dich zu Hause so.
Vor allen Dingen hattest du auch einfach in Anführungszeichen viel zu viel Verständnis für seine Situation, als dass du ihn vor die Tür hättest setzen
ich
können.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ey, du hast ja krass für deinen Sohn gekämpft, so. Und unweigerlich muss ich in meine eigene Vergangenheit zurückgucken und ich sag's dir so, wie es ist, bei mir wäre es ganz anders gelaufen. Ja, mach mal, der braucht das. Mach mal, komm, hau ab.
Und auch die Angst, ihn noch weiter zu verlieren, wenn du ihn rausschmeißt, er bleibt eine Nacht länger als nötig irgendwo und er kommt zurück und ist noch enttäuscht und sauer. Deinetwegen hast du ja noch ein größeres Distanzgefühl zu deinem Sohn, was du ja tunlichst vermeiden wolltest. Also ich verstehe diesen femininen Aspekt als Mutter, obwohl ich keine bin, ganz gut gerade.
Ja, du musst zwei Rollen spielen. Du musst einmal die Mutterrolle trotzdem aufrechterhalten und ja versuchen, ihnen den Weg anders zu zeigen, diese Mutterrolle. Und dann hast du aber noch, ja, du bist ja noch Mensch.
Ja.
Du bist ja noch jemand, der unabhängig von deinem Sohn ja auch noch funktionierst. Und die Rolle darfst du nicht einfach ablegen. Das ist, was ich am Anfang vorhin meinte. Dieses gab's bei uns nicht oder haben wir nie erlebt. Das ist Bullshit.
Ja.
Es gibt's einfach nicht. Also ich muss meinem Sohn schon ganz klar sagen, ja, ich verstehe dich. Aber ich bin auch noch Mutter.
Das ist ja, also ich habe vor kurzem mit zwei Berufsschullehrern eine Episode für meinen Podcast aufgenommen. Die haben mich so ein bisschen in das System Schule reingenommen, in das, man muss es ja, kann es nicht anders sagen, in das Rollenbild Lehrer. Nicht in den Beruf Lehrer, sondern in das Rollenbild Lehrer. Ja, ey, auch wenn das Pädagogen sind, ne, die sind nicht dafür da zu sehen, was für Befindlichkeiten die Jugendlichen haben. Die sind dafür da, ein Angebot zu machen, das ist eigentlich alles, und erwarten, dass jeder, der in diesem Raum sitzt, dieses Angebot entweder wahrnimmt oder nicht. Und da ist ein Satz gefallen, den finde ich bezeichnend. Ob du jetzt Probleme hast, mit einer 6 nach Hause gehst oder sitzen bleibst, ich krieg mein Geld, ich trinke mein Bier auf der Couch und gucke mir einen Film an. Und wenn du bestehst, dann lege ich mich auf die Couch, trinke ein Bier und gucke mir einen Film an. So, und das hat mir echt viel die Augen geöffnet, weil man könnte ja davon ausgehen, hey, ich als Elternteil muss ja nicht alleine kämpfen, da sind ja noch andere Leute, die teilweise eine Erziehungspflicht für mein Kind haben.
Es gibt aber auch super engagierte Lehrer, ne, die wirklich dahinterher sind. Es gibt welche, die zu den Leuten nach Hause kommen, es gibt welche, die kämpfen. Auch
Moment, das ist einer von diesen Menschen. Er hat mir nur das Rollenbild des Lehrers erklärt.
Beispiel, ne, die gibt's. Es gibt ja auch, also ganz alleine bist du nicht. Das Jugendamt sollte theoretisch eingreifen können, auch bei Leuten, die unter 14 sind. Ne? Also es ist ja auch immer dieses, oh, dann können wir gar nichts machen. Stimmt ja nicht, sondern du gehst zum Jugendamt. Das Jugendamt versucht, Maßnahmen zu finden. Es gibt Möglichkeiten, die du kriegen kannst. Das Problem, wir alle sind therapieerfahren. Und es wird nicht funktionieren, wenn der Betroffene noch gar nicht weiß und selbst wenn er um Hilfe schreit, diese Hilfe noch nicht annehmen kann, weil, gerne, du hast ja versucht zu helfen, aber diese Hilfe konnte er trotzdem Hilfeschrei noch gar nicht annehmen. Das ist so ein bisschen, ne, es ist auf der einen Seite schimpft man aufs System, auf der anderen, in dem Fall ist so viel schiefgelaufen und so. Trotzdem, Es ist ein bisschen zu einfach gesagt, so keiner wollte so, sondern es gab Leute, die helfen wollten, es gab Ideen, du hast alles versucht. Genau. Aber er konnte es ja gar nicht annehmen. Du hättest mich mit 14 mit nichts erreicht.
Das ist ein super guter Punkt. Das ist auch nicht das, was ich sagen wollte.
Ne? Weißt du?
Ja. Ich wollte nicht sagen, dass es keiner gesehen hat, sondern das System einfach ein bisschen zu erklären. Mhm. Und warum dann Menschen wie wir durch das Raster durchfallen.
Und was auch hinzukommt, was du gerade angesprochen hast, Janet, die Personen, die du nach Hilfe fragst, die kennen nur so einen ganz kleinen Ausschnitt von deiner aktuellen Situation. Und es wird sehr schnell ein Klischee auch geöffnet. Ne? Also auch die Schublade der frisch getrennten Frau, die vielleicht einen gewalttätigen Ehemann hat und so weiter. Du bist so schnell in diesen Schubladen drin, du hast gar keine Chance mehr, das richtige Bild abzubilden für eine Person, die dir eventuell helfen könnte.
Ich gebe dir doch einen drauf, Nina. Ein junger Mann, der dringend Hilfe benötigt. Eine Mutter, die nach Hilfe schreit. Also ich habe die Schule kontaktiert, relativ schnell in der Corona-Zeit und habe gesagt, holt ihn hier raus. Holt ihn raus, es endet nicht gut. Ihm geht's beschissen, er ist depressiv. Ich habe Stimmungsschwankungen zu Hause, die ich nicht mehr wahrnehmen kann. Also die ich nicht mehr abfangen kann. Holt ihn hier raus. Immer zu beachten, ich habe noch eine kleine Tochter, die mit ihm in der Wohnung mitlebt. Ja? Also ich muss ja jonglieren. Dann habe ich noch frisch getrennten Ehemann, wo hier die Scheidungskriege durchlaufen.
Das alleine ist eine Spannung für sich.
Richtig. Und dann habe ich die Schule kontaktiert und habe gesagt, holt ihn mir heraus. Nehmt irgendwelche Sonderregelungen, die es auf dem Markt gibt, ist mir egal, aber nehmt ihn mir in die Struktur wieder mit rein. Ging nicht. Dann habe ich Kinder- und Jugendpsychiatrien alarmiert und habe gesagt, ich brauche dringend Hilfe. Das Kind liegt im Bett und ritzt sich die Oberarme auf. Wohin? Wo gehe ich hin mit diesem Kind? Stellen Sie sich ganz hinten an.
Es ist Corona, du gehst nirgendwo hin.
Du gehst nirgendwo hin, du hast keine Therapiemöglichkeit, also auch wenn er wollen würde. Und dann findest du vielleicht ein paar Stellen, die sagen, ja, in 6-8 Wochen könnten wir mal gerne drüber reden. Dann sagst du, nee, mach ich nicht, ich fahre nach Ulm, ich fahre landesübergreifend, nehmen wir gerade überhaupt gar niemanden auf, also sie müssen bei sich im Ort. Du läufst gegen die Mühlen, also Hilfe ist da. Aber bist du die Hilfe in Anspruch und dann der erste Therapeut, der da ist, an dem halte ich als Mutter fest, aber nicht er.
Nein, er hat doch gar keinen
Bezug. Er hat doch gar keinen Bezug zu dieser Person. Wer ist es? Ist er ihm sympathisch? Ich weiß heute, wenn dir ein Therapeut nicht passt und es wird ganz oft, bis du den richtigen hast.
Ganz genau.
Aber das kann ich ihm nicht erklären, sondern ich muss sagen, David, wir müssen irgendwo anfangen. Ja. Bitte lass uns irgendwo anfangen.
Der kann ja auch schlecht sein. Der muss ja nicht mal gut sein.
Richtig.
Also, du hast, also das ist wirklich.
Und jetzt hast du aber.
Ist ja so.
Ja. Also Vertrauen ist über 80% Therapieerfolg.
Und dann natürlich noch die Situation mit meiner Tochter. Wie gehe ich damit um, so dass sie emotional in der Situation nicht zu kurz kommt? Und jetzt hast du aber einen jungen Mann, der noch einen Sorgeberechtigten mit am Tisch hat. Das heißt, ich darf ja ohne den Vater gar nichts machen. Jetzt sitzt aber der Vater hier am Tisch neben dir und sagt, der hat alles im Leben. Der ist verwöhnt. Tränen laufen dem Vater übers Gesicht. Ich würde alles für das Kind tun. Ich habe dann ganz gezielt gesagt, sein Problem sitzt neben ihm. Können wir da erstmal ansetzen, dass wir dem Jungen den Raum geben, dass er erstmal sein Paket ablassen kann? Und mir wurde dann ganz dezent gesagt, Sie müssen jetzt als Eltern zusammenarbeiten.
Haben die sowas gesagt wie, das ist nur eine Phase bei ihm? Oder
das ist schon eine heikle Phase mit Pubertät, mit Corona. Also die sind gar nicht drauf eingegangen, dass er sagt, mir geht es beschissen, meine Oberarme sind offen. Also ich saß in einem Gespräch, wo ich dem Therapeuten gesagt habe, stopp, schauen Sie hinter die Fassade diesen jungen Mannes. Schauen Sie dahinter. Und Mutter und Kind verlassen die Therapie mit nichts in der Hand, mit nichts. Weil wir nicht in der Lage waren zu sagen, stopp, wir hören dich mal alleine an. Wer bist du? Nicht die Geschichten deiner Eltern, sondern du bist als Mensch vollwertig.
Jetzt gehen wir mal wieder zurück zum roten Faden vielleicht ein bisschen. An welcher Stelle ist es dann richtig eskaliert? Also es war ja alles hoch eskalativ die ganze Zeit über, so wie ich es vernommen habe. Aber wie war die Verhaftung? Wie ist das alles gekommen? Vielleicht nimmst du uns da mal mit.
Gerne. Also ich habe, wie gesagt, irgendwann die Kinder- und Jugendpsychiatrie mit reingenommen und habe da Diagnostikgespräche geführt, um einfach festzustellen, haben wir vielleicht doch ein Krankheitsbild, das wir übersehen, dass wir da noch mal intensiver drauf schauen und nicht nur das Kriminelle, die Oberhand gewinnt quasi, sondern dieser Stempel wegzukriegen. Und er hat es dann auch gemacht mit der Zusage, dass er eine Tagesklinik kriegt, dass er quasi in der Phase der Wartezeit in der Tagesklinik reinzukommen, er war da auch absolut bereit. Also er hat auch immer gesagt, ich will da raus. Also er hat sich da in diesem System nicht wohlgefühlt und hat gesagt, jawohl, das ist jetzt meine Welt, sondern er wusste, er will wieder da zurück, aber er wusste nicht, wie aussteigen.
Ist super egoistisch, aber weißt du zufällig, ob der Sachen von mir geschaut hat damals?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich dachte, die finden es nämlich. Und das ist es, das ist so ein, die finden das. Ja. Weil das findest du nicht in dem Moment, wo du noch voll kriminell, sondern du findest das, wenn du eigentlich schon
raus willst.
Wenn du so ein bisschen schon in die anderen Richtungen spitzelst.
Ja, ja. Also er saß auch bei mir im Auto und hat gesagt, Ma, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Mhm. Und ich habe gesagt, wir kriegen das hin, aber ich brauche deine Hand. Und dann hat er, wie gesagt, diese Zusage für die Tagesklinik bekommen und hat ab dem Moment völlig straight funktioniert. Wartezeit auf die Tagesklinik stand im Raum. Kann ein paar Wochen dauern und wir haben gesagt, wir überbrücken das. Hat jede Diagnostik mitgemacht. Dann stand Asperger im Raum, ob der vielleicht in die Richtung geht. Es war die Erholungsphase. Dann ist er von der Schule geflogen in der Zwischenzeit. Also quasi das Einzige, was wir noch als Struktur hatten, hat die Schule verloren.
Wieso denn das?
Er hatte 2 Gramm Haschisch in der Tasche.
Boah, jetzt könnte ich ausflippen. Ich dachte eigentlich, es wird nichts, aber das ist noch schlimmer. Es ist noch schlimmer, als wir dachten. Die Prohibition unterstützen, jeder einzelne Politiker, jeder einzelne, der sich nicht informiert, ihr seid mitschuld an so viel Leid. Euch ist es nicht bewusst, weil keiner fliegt, weil er mal ein Bier getrunken hat von der Schule.
Ach, selbst wenn du besoffen in die Schule gehst.
Dafür fliegst du nicht von der Schule, dafür bist du kein Krimineller. Aber das... Das ist so bezeichnend. Damit zerstörst du ein Leben wegen 2 Gramm Hasch.
Ja.
Und die Schule kann nicht mal was dafür anstellen. Ne?
Die machen im Paragraph 90 durch.
Da kann er auch Heroin haben, da kann er auch eine Knall haben. Das ist genau das.
Völlig
ist
egal.
Ähnlich wie 2 Gramm Hasch.
Ja, genau. Also das ist das, was ich vorhin mit diesem System meinte. Das Bild des Lehrers, das Bild des Polizisten, das Bild des Richters, die sind ja gefangen in ihren Rollen. So, ja. Ne? Aber ich wollte das unbedingt nochmal mithören, weil du hast es halt in so einem Beisatz erwähnt.
Nee, also wie gesagt, im September 21 ist er von der Schule geflogen. Und dann habe ich ihm ein Praktikum bei meinem Bruder besorgt im Betrieb. Er hat wunderbar mitgemacht, hat wieder einigermaßen das Leben ein Stück weit zurückbekommen, hat auch wieder seine Identität zu Hause wieder gefunden, also seine Rolle auch wieder zu Hause gefunden, als Bruder, als Sohn, hat also wieder mit agiert einfach. Er war wieder am Leben mit dabei. Und die Wartezeit schob sich Woche für Woche, Monat für Monat.
Verdammt.
Und wir haben dann... 8 Monate später die endgültige Absage bekommen, es gibt keinen Platz. Also er war ja dann immer noch, wie gesagt, schulpflichtig. Und als dann die Absage von der Tagesklinik kam, war klar, er muss auf irgendeine Schule. Und
er war also auch auf einer neuen Schule in einem neuen Umfeld. Nein?
Nein. Ich durfte ihn nicht in eine neue Schule anmelden, weil die Tagesklinik, auf die wir ja gewartet haben, eine Referenzschule braucht.
Aha, okay.
Und diese Referenzschule ist seine alte Schule, wo die Lehrer ihn kennen, seine Abläufe kennen, Material uns geben würden, weil die Tagesklinik selber hat keine Beschulungsform. Und deswegen war er nur im Praktikum. Und als das aber dann quasi uns abgelehnt wurde, habe ich ihn in seine alte Schule wieder zurückgebracht.
Also es ist 8 Monate.
Was ein Spannungsbogen.
8 Monate, wobei ich sagen muss, ich war in dieser Zeit mindestens 4-mal mit offenen Armen bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie und habe gesagt, stopp. Ich weiß nicht, ob er die Nacht überlebt. Ja. Es wird immer schlimmer. Diese Wartezeit ist, ich kann es nicht mehr. Also ich habe 10 E-Mails, wo ich sage, bitte, bitte, bitte gebt mir diesen Platz. Ich kann es auch als Mutter nicht mehr leisten. Also ich kann dieses nachts nicht zu wissen, ist eine Rasierklinge da? Morgens seine Schwester, die waren im Stockbett, die war über ihn. Was passiert hier? Also wir waren komplett überfordert.
Ich muss jetzt eigentlich gerne mal ganz deutlich werden, wenn du da warst und gesagt hast, ich weiß nicht, ob mein Sohn die Nacht überlebt, dann ist das ein Akutfall. Dann sind die verpflichtet, den mindestens mal für diese eine Nacht zu holen.
24,
ist das passiert?
Das ist einmal passiert, 24 Stunden. Er hat ihnen dann, so steht es in dem Abschlussprotokoll, glaubhaft versichert, er hätte keine Selbstmordgedanken mehr. Und somit wird er in die Obhut seiner Eltern übergeben.
Und das musst du nur einmal sagen.
Ja, genau.
Das
aber
musst du
ist,
einmal sagen.
Ich gehe weiter. Ich beantrage dann beim Familiengericht die geschlossene. Das ist der letzte Ausweg, den man als Mutter macht. Du wünschst dir alles, nur nicht einen Einschluss deines Kindes. Aber ich wusste, mein Sohn überlebt das Ganze hier nicht. Weil er war auch auf dem Zerstörungswut. Also er war auch mit sich durch. Das Ganze, was passiert ist, hat ihm ja sein altes Leben ja auch genommen. Also es gab keine Schule mehr, er war auf dem Gymnasium und war immer ein hervorragender Schüler. Er hatte keine Hobbys mehr, seine alten Freunde haben sich von ihm distanziert, seine Familie zerbricht. Genau. Also ich wusste, dass ein Thema alleine schon reicht.
Er spürt ja auch die Enttäuschung, die er in dir und der Schwester
Schwester.
Allen auslöst.
Genau.
Auch wenn ihr, also so wie du sprichst, du bist so reflektiert. Ich glaube, du hast versucht, ihm nichts davon zu zeigen. Und trotzdem als Jugendlicher bist du so empfindsam, dass du merkst, was für eine Scheiße du auch deiner Mutter damit antust, deiner Schwester. Und es gerät einfach alles außer Kontrolle.
Ja, und ja, wie gesagt, ich habe dann den Antrag gestellt auf die geschlossene Unterbringung. Und die wurde mir dann aufgrund der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die haben ein Gutachten erstellen müssen. Und aus dem Gutachten ist nicht klar hervorgegangen, dass er suizidale Gedanken hat. Und die Ablehnung erfolgt, Sie sehen hier keine Eigen- und keine Fremdgefährdung. Deswegen lehnen Sie den Antrag auf die geschlossene ab.
Ich habe schon zum tausendsten Mal immer einen Riesenbanner im Kopf, wo einfach nur unterlassene Hilfeleistung auftaucht. Wie oft du geschrien hast, auch ernsthaft, nicht nur mit Gesten, sondern wirklich. Mhm. Und wie oft dir die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde, ist kaum auszuhalten, dabei zuzuhören. Allein schon, das ist unglaublich.
Also, wir haben jetzt gesehen, wie schwierig es ist, Hilfe zu bekommen, wenn man fragt. Wir haben gesehen, wie schwer es ist, eine sogenannte freiheitsentziehende Maßnahme gegen den Willen eines Jugendlichen auf Anraten hin der Mutter durchzuführen. Mhm. Aber wir sehen jetzt, wie schnell der Staat freiheitsentziehende Maßnahmen als Strafe anordnen kann, oder? Mhm. Weil als nächstes kommt ja jetzt, also du warst mit 13, ich kenne den Ablauf sehr genau, meine Mutter hat mich öfter von der Polizei abholen müssen, das alles. Und jetzt kommt aber diese Veränderung, plötzlich bist du strafmündig. Ja. Darauf wartet die Polizei sehr lang, die Jugendlichen sagen, ach, ich höre dann auf, machen sie natürlich nicht. Wann war das erste Mal Polizei da mit, haha, jetzt können wir ihm?
4 Tage nach der Absage, dass er die Tagesklinik nicht kriegt.
Das geht dann. Hausdurchsuchung?
Nee, direkte Hausdurchsuchung nicht, sondern er hat dann eine Straftat begangen, abends. Ich habe dann den Anruf bekommen von der Polizei, sehr, sehr spät abends. Und da war dann diese räuberische Erpressung. Mhm. Ne?
Vielleicht mal ganz kurz als Beispiel. Was, Max, du kennst dich ja da am besten aus. Wann ist denn das schon eine räuberische Erpressung?
Räuberische Erpressung ist ein der breitesten Felder überhaupt. Also eigentlich jedes Mal, wenn ich dir sag, du gibst es mir jetzt.
Sonst?
Das ist schon, also das kann allein die Drohkulisse des Sonst ist nicht mal nötig, wenn du zum Beispiel jetzt eine geballte Faust hast oder ein Messer in der Hand. Das reicht die Drohkulisse. Es ist ein bisschen unterschiedlich so zum Raub. Aber die häufigste räuberische Erpressung bei Jugendlichen ist eigentlich, gerade wenn sie mit Drogen zu tun haben, jemand schuldet denen Geld und die sagen, gib mir mein Geld. Mhm. Also wenn dir jemand 50 Euro schuldet und du sagst, gib mir jetzt die 50 Euro, sonst kriegst du Ärger, das ist räuberische Erpressung. Mhm. Okay. Also was ein Inkassobüro normalerweise macht, das ist räuberische Erpressung.
Danke für das Beispiel.
Genau.
Und jetzt war er auf der Polizeistation?
Jetzt war er abends auf der Polizeistation, genau. Und sie haben mich dann angerufen und haben gesagt, dass es stattgefunden hat, dass er quasi eine räuberische Erpressung oder verdächtigt wird einer räuberischen Erpressung. Und ich habe dann gesagt, ist das jetzt Fremdgefährdung? Haben wir jetzt endlich die Fremdgefährdung, die wir benötigen, um endlich agieren zu können? Dann würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt direkt in die Kinder- und Jugendpsychiatrie fahren. Dem Ganzen wurde abgelehnt, weil er war ja aus der Gefahrensituation draußen. Also bringen Sie ihn zu mir nach Hause. Und 4 Tage später habe ich wieder einen Anruf bekommen. Morgens um 9:30. Der Vater war dran und hat gesagt, David ist verhaftet worden im Klassenzimmer.
Wegen dieser räuberischen Erpressung?
Ja.
Und was Leute draußen gerade nicht sehen können?
Ja.
Bei dir geht gerade emotional richtig was los, ne?
Komplett. Das Schlimmste ist halt einfach auch, dass ich konnte ihn tatsächlich verstehen. Ich wusste, dass das, wo er jetzt gerade hingeht abends, er kam ja auch mit dem Lächeln zurück. Weil die haben ihm ja auch was gegeben. Also unabhängig von dem jetzt mal das Kriminelle weg, aber die haben ihm ja emotional was gegeben, wo er sonst nirgendwo gefunden hat von einer männlichen Person. Und von daher konnte ich seinen Satz, warum nimmst du mir das weg, völlig annehmen. Ja. Also es war schwierig, nicht zu sagen, hoffentlich stehen mir die Phase durch, lauf, mach, irgendwie lass dich nicht erwischen und dann treffen wir uns in 3 Jahren wieder, wenn dein Kopf ein bisschen mitgewachsen ist. Aber
Das nimmt so eine schnelle Eigendynamik an.
Richtig, richtig. Puh. Und er hat selber auch damit nicht gerechnet, natürlich, dass irgendwann ein Haftbefehl kommt oder das. Also
vor allen Dingen, wenn du auch vorher immer noch diesen Welpenschutz in Anführungszeichen hattest.
1 Jahr lang.
Ja, also die Mitschüler haben ja ein absolut klares Bild davon, dass es bei ihm gerade scheiße läuft. Ich weiß noch, wie unangenehm. Ich bin sehr oft rausgeflogen früher und musste immer zum Direx. Das war schon unangenehm, aber da hat mich halt niemand in Uniform abgeführt und auf unbestimmte Zeit weggebracht.
Ja, nee, die kam in Zivil.
Wie ging es weiter?
Genau, der Anruf kam von seinem Vater, dass Herr David verhaftet wurde im Klassenzimmer und wir sollen uns bitte in 3 Stunden vom Gericht einfinden.
Direkt vom Gericht?
Direkt vom Gericht, genau. Und ich dachte, zu dem Zeitpunkt war ich ja immer noch nur auf dieser, in Anführungszeichen, kleinkriminellen Schiene. Und ich dachte damals tatsächlich, dass, jawohl, jetzt kriegt er einen auf den Deckel.
Okay.
Jetzt kriegt er endlich Sozialstunden. Jetzt kriegt er irgendeine Konsequenz für das, was er tut. Irgendwas muss ja jetzt passieren. Und bin eigentlich, in Anführungszeichen, freudig zum Gericht. Und habe dann, recht nicht vergessen, in diesen Raum betreten. Und da kam eine Richterin, eine Staatsanwältin, eine junge Dame auf mich zu und hat sich vorgestellt als die Jugendgerichtshilfe und eine zweite Person, die dann sich Pflichtverteidigerin nannte. Und ich stand völlig dumm da und habe gedacht, hä? Warum? Also was passiert hier? Und dann hieß es, es ist ein Haftbefehl. Es wird jetzt quasi entschieden, ob der Haftbefehl in Vollzug gesetzt wird. Ich habe es aber immer noch nicht verstanden.
Das ging also ich so schnell.
Immer noch nicht verstanden, was heißt ein Haftbefehl in Vollzug setzen. Also kriegt er dann einen auf den Deckel und muss zu Hause irgendwie, keine Ahnung, irgendwas wird ja jetzt passieren. Und die Sitzung wurde eröffnet, es wurden ihm die Straftaten. Dann hat die Staatsanwältin irgendwie, ich habe es heute teilweise wirklich nur noch wie so eine Blase, wie so, wie wenn jemand nur noch so bla bla redet. Und
genau,
ich habe überhaupt gar nicht begriffen. Um was geht's denn hier? Weil ich dem System auch zu dem Zeitpunkt noch nicht mächtig war. Und das Ganze ging relativ schnell. Und dann hieß es, Wiederholungsgefahr, Haftbefehl wird in Vollzug gesetzt. Und dann habe ich mich umgedreht und habe zu der Jugendgerichtshilfe gesagt, was heißt das jetzt? Und dann hat sie gesagt, bleiben Sie ruhig, ich erkläre es Ihnen draußen. Und dann habe ich gesagt, nee, was meinen Sie? Also was heißt Haftbefehl wird in Vollzug gesetzt? Und dann hat sie gesagt, er wird ins Gefängnis kommen. Und dann habe ich gesagt, nein. Also definitiv nein, der ist 14. Wir können nicht, das ist nicht die Lösung. Und solange ich noch mit ihr im Kontext war, wurden ihm die Handschellen angelegt und ich habe mich dann...
War das das erste Mal, dass es... Also du hast ja gesagt, endlich passiert irgendwas. Er hat vorher noch nie irgendwie eine Verwarnung oder dieses, was man mit Jugendlichen ja auch machen kann, so ein Wochenende mal
nein, kannst
frei.
Du nicht. Du kannst einen 13-Jährigen gar nichts. Gar nichts.
Aber er ist doch jetzt 14, habe ich doch gerade verstanden.
Ja, aber wie lange ist er 14?
Der ist noch nicht lange 14 bis zu dem Moment,
wo
dann...
Ja, aber wir haben Möglichkeiten, langsam hoch zu eskalieren.
Ja, das Problem ist, langsam hoch zu eskalieren ist nur förmlich da. Das heißt, mit 13 passiert dir nichts. Aber wenn du dann mit 14 etwas tust,
das Gleiche,
habe ich das Gefühl, dass dann die Sachen von 13 wohl eine Auswirkung haben.
Ja, es ist
also
ja,
die werden mit reingenommen.
Ist ja gerade in einer kleineren Stadt, ist ja der Name... den Polizisten bekannt, den Jugendrichtern dann auch schon bekannt, bevor die 14 sind. Und das ist aber auch wichtig. In anderen Bundesländern, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, gibt es nämlich Maßnahmen vom Jugendamt, wie jetzt Kurve kriegen, die zielen ab 10. Die werden bald auf 8 runtergehen, zielen die auf Kids, die noch nicht bestraft werden können, aber im wo sie als Intensivtäter geführt werden schon. Das ist wichtig, weil sonst taucht der plötzlich mit 14 erst auf und du denkst so, was? Und dabei hat er schon 100... Strafverfahren. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da zum Beispiel auch, wie oft ist dieser Jugendliche Zeuge bei Straftaten? Also da geht es nicht immer nur ums Beschuldigtsein, sondern auch so, weil wenn du jetzt mit deinen 12 Jahren schon 8-mal in der Nähe von einem Raubüberfall warst, dann müssen wir auf dich ein Auge haben.
Dann bist du zu oft am falschen Ort, zur falschen Zeit.
Das gibt es aber leider so nur in Nordrhein-Westfalen.
Ich verstehe zwar immer noch nicht ganz, warum man nicht langsam... Und wie hast du das denn bekommen?
Nee, es gibt ja erstmal keine Strafe.
Erstmal nur U-Haft.
Bei räuberischer Erpressung, wenn er verurteilt werden würde, Jugendstrafrecht ist extrem weird, weil du kannst als Richter, du kannst eigentlich fast bei jeder Strafe alles Mögliche machen. Du hast immer diesen kreativen Strafrahmen, du musst nicht. Aber räuberische Erpressung ist möglich zwischen also 6 Monate und 5 Jahre. Du kannst den Jugendlichen 5 Jahre dafür verpassen. Wenn er jetzt für den Diebstahl verhaftet worden wäre mit 14 und 3 Monaten, dann hätten sie langsam angefangen. Dann hätte es dafür, bei einem normalen Jugendlichen hätte es dann vielleicht 10 Arbeitsstunden gegeben, bei ihm dann 60.
Bei mir gab es eine Verwarnung einfach nur.
Jetzt muss man sich auch mal kurz reinversetzen. Vorher war seine Welt in Ordnung. David hat wahrscheinlich noch nie einen Gerichtssaal von innen gesehen, noch nie Handschellen angehabt, in keinem Kontext. Und das erste Mal dann in einem Gerichtssaal zu sein, ist sogar unglaublich schwer, wenn du nicht der Angeklagte oder der Beschuldigte bist. Und für einen Jugendlichen, der dann da, der fühlt sich ja sowieso alleine und er sitzt da alleine im Gerichtssaal und hat nicht mal die Möglichkeit, auch mit euch richtig, also mit den Eltern zu interagieren, weil er ja da gerade funktionieren muss. Und dann kommt da so ein Ergebnis bei raus und die Tür fällt zu.
Das kann man sich auch
kaum vorstellen.
In diesem Ausmaß tatsächlich nicht vorstellen. Also es ist wie in einem ganz, ganz billigen, schlechten Film. Ja. Also Total. Du realisierst, es passiert hier irgendwas, aber du bist dir das Ausmaß nicht bewusst.
Überhaupt
du bist
nicht.
Dir überhaupt nicht bewusst. Und ich bin dann auch als Mutter selbstverständlich auf meinen Sohn erstmal zugerannt, weil ich gemerkt habe, sie möchten ihn schon mitnehmen. Und er war tränenüberströmt, stand er da und hat gesagt, Mama, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Und ich habe gesagt, alles gut. Alles gut, jetzt gehst du erstmal mit, wir kriegen das hin, es ist Donnerstag, am Montag bin ich bei dir, dachte ich, bin ich bei dir, wir kriegen das hin, jetzt beruhig dich erstmal. Und dann ist er abgeführt worden.
An der Stelle, wir haben, die Folge ist eh schon heftig, wir haben unterbrochen, bei Roman habe ich Tränchen gesehen, bei Nina habe ich Tränchen gesehen, bei mir. Janet, für dich ist es nicht leicht, ich würde wirklich sagen, hier ist ein Punkt, wo wir einen Cut machen können. Wir sammeln uns. Und wir hören uns das, was jetzt kommt, dem wir genügend Raum geben wollen, in der nächsten Woche an, in der neuen Folge.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Ja, bis dahin dürft ihr uns gerne schon mal eure Emotionen an gjh@swr3.de senden. Und
ich weiß genau, wie sich Handschellen mit 14 anfühlen. Aber zu hören, wie es sich für eine Mutter anfühlt, das werden wir nächste Woche. Also.
Macht's gut. Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Wir haben nach dieser Folge bewusst auf das Veröffentlichen eurer Mails verzichtet, bedanken uns aber für die vielen tollen Rückmeldungen an Jay. Wir haben alles weitergeleitet, natürlich auch die anderen Mails gelesen, selbst wenn wir noch nicht geantwortet haben. Für mehr Leichtigkeit zwischendurch hier noch eine Podcast-Empfehlung für alle True Crime-Fans. Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur. Da geht's um Juwelenraub, geschmuggelte NS-Kunst, Fälscherskandale, verschollene Gemälde. Lenore Lötsch und Torben Steenbuck rollen spektakuläre Kunstdiebstähle auf. Sie nehmen uns mit an Tatorte, treffen Zeugen und Experten. Und mit im Team ist Deutschlands bekanntester Kunstkommissar René Allange vom LKA Berlin. Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur gibt's unter anderem in der ARD Audiothek.